Ja, herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast. Ich sitze jetzt gerade bei Daniel Flieger in seiner Werkstatt der Firma Geheimpunkt. Hallo Daniel.
Hallo Carsten.
Daniel, erste Frage wie immer, stell dich doch einfach mal selber ganz kurz vor. Wer ist Daniel privat, wer ist Daniel beruflich?
Ja, mein Name ist Daniel Flieger. Ich bin jetzt 32 Jahre alt, habe 3 Kinder. Ich habe vor einigen Jahren das Hobby Geocaching für mich entdeckt und vor 5,5 Jahren daraus eine Firma entwickelt und gegründet. Und die hat sich so entwickelt, dass wir jetzt heute hier in der Werkstatt dieser Firma sitzen können. Die Firma heißt Geheimpunkt. Damit habe ich quasi meine Leidenschaft, mein Hobby zum Beruf gemacht.
Das, wenn man seine Leidenschaft, sein Hobby zum Beruf macht, ist man ja mit viel Initiative dabei. Aber wie kriegt man das hin, dass man, also ich kenne Geocaching einfach nur als Spiel, als Zeitvertreib so mal. Aber wie macht man daraus ein Business?
Das frage ich mich bis heute auch.
Nein, aber irgendwie hast du es ja hingekriegt.
Ich frage mich das nicht so oft. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass man aus fast allen Dingen, aus allen Leidenschaften, aus allen Betätigungen irgendwie ein Geschäft kreieren kann. Und das hat ganz verschlungene Pfade genommen. Am Anfang wollte ich eigentlich das Hobby nur so ein bisschen refinanzieren. Ja, die Spritkosten, die dabei entstehen, ja, wenn man diese digitale Schatzsuche betreibt, fällt man doch immer mal ein bisschen weiter weg auch. Und der Anfangsgedanke war, ich verkaufe anderen Spielern, die das auch betreiben, Dinge, die das Spiel schöner machen. Wir haben so ein paar Produkte entwickelt, ein paar kleine Geheimverstecke. Und deswegen war die erste Idee, wir machen einen Webshop auf für Geocacher. Den gibt es heute nicht mehr, aber so ist das mal entstanden.
Was braucht denn so ein Geocacher Spezielles, was es woanders nicht gibt?
Ein Geocacher braucht unbedingt hohle M12-Schrauben. Da kann man wunderbar einen Hinweis unterbringen oder ein Logbuch. Das braucht eigentlich im Grunde genommen jeder Geocacher. Habe ich zumindest gedacht damals. Das war ein Produkt, was ich mit meinem Bruder, der ist Schlosser, entwickelt habe. Hat sich aber als Fehleinschätzung herausgestellt. Brauchen doch nicht so viele Geocacher.
Okay, und was macht Geheimpunkt jetzt?
Geheimpunkt macht jetzt in Eisenwaren.
Nein. In Eisenwaren. Machst du einen Schraubenladen?
Ja, wir haben noch ein paar davon. Also, okay. Jetzt macht Geheimpunkt was anderes. Geheimpunkt zeigt Menschen, die das Spiel noch nicht kennen, wie das geht. Das heißt, wir bereiten vorbereitete Geocaching-Touren vor, die gezielt auf den Kunden zugeschnitten sind. Meistens sind es Firmenkunden, die das als Team-Event oder Betriebsausflug machen. Das heißt, wir arbeiten eine Geocaching-Tour speziell für eine Firma aus, zeigen den Mitarbeitern und Kunden, wie sie das Spiel betreiben können und lassen sie so ein Abenteuer erleben.
Aber das Zielgruppe sind jetzt aber Unternehmen und nicht irgendwelche Kindergeburtstage oder Privattouren oder wie ist das jetzt?
Tatsächlich ist das die erste bezahlte Buchung, die wir mal hatten, war tatsächlich ein Kindergeburtstag. Mhm. Ist vielleicht auch naheliegend gewesen, weil sowohl mein Kollege als auch ich sind gelernte Pädagogen, haben früher mit Kindern gearbeitet, da lag das irgendwie nahe. Heute machen wir nicht mehr so viele Kindergeburtstage, kommt auch noch vor, aber da muss man uns schon gezielt nachfragen.
Okay. Was macht ihr heute? Wer sind heute eure Zielgruppen?
Wir haben letztendlich 3 Unternehmenssektoren. Das eine ist, wie gesagt, der Betriebseventbereich. Das heißt, da machen wir Firmen-Incentives, Teambuilding-Maßnahmen, Betriebsausflüge und Ähnliches. Das heißt, das sind also Firmenkunden. Und das geht dann sowohl für kleine, also die Mindestteilnehmerzahl bei unseren Touren liegt bei 8 Personen, aber wir können auch große Veranstaltungen bis 300 Personen mit unserer derzeitigen Infrastruktur gut abdecken.
Okay.
Dann eine zweite Zielgruppe, die wir benennen können, sind Unternehmen, also Einzelhandelsgeschäfte, die neue Besucher auf ihrem Gelände, auf ihrem Firmengelände oder bei ihrem Geschäft haben möchten. Für die können wir zielgerichtet einen dauerhaften Geocache auf dem Firmengelände verstecken, der dann jeden Tag dort Leute hinlotst.
Mhm.
Und die dritte Zielgruppe sind tatsächlich immer noch Geocacher, für die wir Reisen in die ganze Welt organisieren, um dort interessante Geocaches zu finden.
Okay, unter einer Geocaching-Tour kann ich mir ja noch ein bisschen was vorstellen. Das ist ganz klar. Dann macht man das mit mehreren Leuten, geht man durch die Wildnis und sucht diese kleinen Dinger. Aber wie muss ich mir jetzt etwas vorstellen? Wie kann ich mit Geocaching mir die Leute in mein Geschäft locken?
Ich mache dir mal ein kleines Beispiel. Und ich habe übrigens auch noch eine ganz interessante Idee für unseren Podcast hier. Wie wäre es denn, wenn wir in diesem Podcast einen Geocache verstecken?
Digitalen Geocaching? Ja. Also ich kenne das jetzt eigentlich immer nur, dass man irgendwo irgendwelche Röllchen sucht oder sonst Dosen sucht oder sonst was.
Ist auch normalerweise so. Es gibt aber eine neue Geocaching-Art, das nennt sich Lab-Caches. Bei denen braucht man sich nicht am Ende in ein physisches Logbuch eintragen, sondern muss nur einen Lösungscode auf eine Website eintragen. Ne?
Okay.
Die Website heißt labs.geocaching.com. Können wir vielleicht auch noch verlinken dann.
Genau, das machen wir dann auf jeden Fall.
Und da haben wir ein Abenteuer angelegt im Auftrag der Stadt Hannover. Das Abenteuer heißt Autofreier Sonntag.
Mhm.
Und unter diesem Abenteuer findet man den Labcache Podcaching.
Okay, alles klar. Und da muss man jetzt ein Lösungswort dann
einstellen. Exakt. Und das ist ein dreiteiliges Lösungswort. Und ich würde sagen, den verstecken wir so in diesem Podcast.
Okay.
Der erste Teil des Lösungswortes heißt ist.
Ist. Ja. Okay. Ist das egal, ob man das groß oder klein schreibt?
Das ist egal.
Alles klar.
Okay. Aber zurück zur Frage. Du wolltest gerne wissen, wie man sich das vorstellen kann, dass zu einem Unternehmen oder zu einem Geschäft Leute hinkommen können.
Genau. Wie macht ihr das?
Mal ein kleines Beispiel. Wir haben für eine Kaffeemanufaktur, eine Kaffeerösterei, die heißt Kaffeemanufaktur, einen Geocache entwickelt, der sich nur öffnen lässt, wenn man da einen heißen Kaffee draufstellt. Das funktioniert über einen Temperaturfühler.
Aha.
Und da der Geocache direkt am Geschäft angebracht ist, ist es natürlich naheliegend, dass diejenigen, die sich ins Logbuch eintragen wollen, dort vor Ort sich vielleicht einen leckeren Kaffee kaufen, um den dann auf den Sensor zu stellen, um so ans Logbuch zu kommen. Wir zwingen da niemanden für. Ja. Man kann sich natürlich auch heißes Wasser von zu Hause in eine Thermoskanne mitbringen. Ist aber ein bisschen aufwendiger. Und wenn ich mir die Logs so anschaue online, dann sehe ich, dass sich auch viele Leute den Kaffee kaufen. Den kann man ja auch noch trinken, der schmeckt ja dann auch gut. Das heißt, durch das Spiel können wir Leute zu diesem Ort lotsen und die auch noch in Interaktion bringen mit den Produkten, mit dem Geschäft, mit den Inhabern vor Ort. Und das auf eine sehr, sehr spielerische und ungezwungene Art und Weise.
Also diesen Geocache mit dem Kaffee, den gibt es auf jeden
Fall. Den gibt es schon. Tatsächlich, ja.
Ja?
Den gibt es bei der hannoverschen Kaffeemanufaktur. Und er wird auch recht häufig besucht.
Ja, den können wir ja auch nochmal quer verlinken hier einfach oder so weiter. Können wir nochmal mit reinbringen. Okay. Das heißt, ihr bastelt ja auch eine Menge. Wenn ich jetzt in eurer Werkstatt mich umgucke, stehen hier große Holzflöcke, stehen hier eine Menge Mülltonnen und eine Menge komische Dinge, wo ich mir einfach denke, das könnte so, sieht irgendwie aus wie vom Flohmarkt hier alles.
Ja, wir lassen uns gerne von vielen Dingen inspirieren.
Ja.
Geh nochmal über den Flohmarkt und schauen, ob es dort Objekte gibt, die vielleicht in unserer Werkstatt eine andere Funktion finden können.
Ja. Aber was gibt es so für Geocaches oder was baut ihr hier noch sonst so? Mal so als Beispiel.
Als Beispiel, ja. Du hast die Mülltonnen angesprochen. Wir haben für den hannoverschen Abfallentsorger, für AHA, haben wir so als Imagekampagne 12 Mülltonnen zu Geocaches umgebaut. Und die stehen nach wie vor, jetzt seit etwa 3 Jahren, in der kompletten Stadt und Region verteilt. Und sorgen so jeden Tag dafür, dass Menschen mit dem Unternehmen in Berührung kommen. Da ist zum Beispiel in eine Mülltonne eine Murmelbahn reingebaut, in eine andere Mülltonne ein Spracherkennungsmodul eingebaut, wo man den Slogan des Unternehmens reinsprechen musste, damit das aufging. Und so schaffen wir halt Touchpoints zwischen Besucher und Unternehmen. Und da lassen wir uns natürlich sehr von den Alleinstellungsmerkmalen unserer Kunden beeinflussen. Ja? Also Mülltonnen passen jetzt zum Abfallentsorger, zur Kaffeemanufaktur nicht unbedingt. Und deswegen steht hier auch immer ziemlich viel rum, weil wir uns letztendlich für jeden Kunden ganz neue und individuelle Gedanken machen.
Das heißt, ihr entwickelt diese Geocaches speziell für diese Kunden, um deren Markenbotschaften etc., was immer die auch haben, transportieren.
Ganz genau, richtig. Ich meine, letztendlich, jeder kann einen Geocache auch selber verstecken, wenn man es möchte. Geocache ist definiert durch einen Behälter mit einem Logbuch drin. Da kann man auch eine Kaugummidose nehmen und einen Papierstreifen reinlegen. Ist letztendlich von der Definition her auch ein Geocache. Das kann aber jeder selber machen. Das verkaufen wir unseren Kunden nicht. Sondern es soll schon so sein, dass die Leute, die den Geocache dann machen, einen Erinnerungswert mitnehmen. Und ich glaube, das geht nur, wenn man Geocaches schafft oder Schatzverstecke, Schatzbehälter, die ein bisschen aus der Masse herausstechen und die eine neue Idee beinhalten.
Das heißt, ihr entwickelt sowas, was ganz Spezielles mit einer Menge technischen Features dran, das für vieles dann auch nicht so einfach ist dann wahrscheinlich, oder?
Das ist richtig. Also unsere Geocaches haben eins gemeinsam. Man findet sie in der Regel schnell. Ja, du siehst hier, sie sind so, alle ziemlich groß.
Ja, das ist nichts Kleines irgendwie hier so.
Richtig. Aber um ans Logbuch ranzukommen, muss man in der Regel noch ein bisschen um die Ecke denken. Oder Hand und Fuß einsetzen oder eben seine Stimme oder einen heißen Kaffee oder eine Luftpumpe oder was auch immer.
Ja, wenn ich so die meisten Geocaches hier angucke, hängen da große Vorhängeschlösser mit irgendwelchen Zahlencodes irgendwo
richtig,
dran.
Richtig, richtig. Genau. Wir haben einen hohen Vorhängeschlossverbrauch.
Okay. Bleiben die technisch dann gut erhalten oder müsst ihr viel tun, um die zu warten, zu pflegen?
Die werden natürlich so gefertigt, dass unser Wartungsaufwand möglichst gering ist. Mhm. Das ist auch ein Lernprozess gewesen in den letzten Jahren, das kannst du dir sicher vorstellen.
Ja, klar.
Aber wir übernehmen auch die Wartungsarbeiten, wenn sie anfallen. Das geht von, das Logbuch ist voll und muss ausgetauscht werden, über, da fehlt eine Schraube oder das quietscht und muss ein Tropfen Öl ran. Mhm. Bis hin zu, ja, der Cache wurde leider am Wochenende von betrunkenen Vandalen in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, gut.
Also für all diese Fälle sorgen wir dann entsprechend für Ersatz oder Wiederherstellung.
Das heißt, macht ihr mit den Kunden dann auch entsprechende Wartungsverträge oder
wie
das
ist? Ganz genau.
Ah ja, ja. Okay. Gut. Jetzt, dein Unternehmen existiert jetzt wie lange?
Das Unternehmen gibt es jetzt seit 2010.
Und wie groß, wie viele Mitarbeiter, wie viel seid ihr?
Wir sind jetzt 6 Mitarbeiter.
Oh, das ist schon ganz gut. Ja. Aber du hast erzählt mir im Vorgespräch, es hat sich ja in den letzten Monaten oder sagen wir im letzten Jahr eine Menge verändert bei dir oder bei euch in der Firma. Ja. Was ist passiert?
Ach ja, was ist passiert? Da kamen sicherlich viele Dinge zusammen. Also du bist ja selber auch selbstständig. Du weißt, dass man am Anfang alles oder sehr vieles selber macht und sich in jedem Bereich tummelt und dass das auch zur Gewohnheit werden kann. Bei mir war es so, dass ich auch dann noch alles gemacht habe oder das Gefühl habe, alles machen zu müssen, als schon andere Mitarbeiter auch da gewesen sind und letztendlich Strukturen da gewesen sind, die ermöglichen, dass ich gar nicht mehr alles machen musste. Ja. Aber das habe ich nicht sofort erkannt. Und ich habe letztes Jahr ein Seminar besucht. Das war so ein, ich war da erst sehr skeptisch, ne? So, ich weiß nicht, kennst du sicher auch so Motivationsseminare oder
Chaka-Chaka, ne?
Chaka-Chaka, genau. Sowas war das zum Glück nicht. Aber ich bin generell Coaches gegenüber erstmal recht skeptisch eingestellt. Man trifft ja sehr viele Coaches, die einem immer das Blaue vom Himmel verkaufen wollen.
Ja, das darf sich ja auch jeder Coach nennen, der das meint, das zu richtig, sein. Das richtig, ist ja auch bei uns ja auch keine geschützte Bezeichnung. Also kann exakt jeder losziehen, ich bin Coach.
Genau. Von so her hatte ich da eine gewisse Skepsis, war aber sehr angenehm überrascht von diesem Seminar. War übrigens beim Fansystem bei Christian Seigwasser, der hier, glaube ich, auch schon mal zu Gast gewesen ist. Mhm. Und da wurden bei mir so ein paar Impulse gesetzt, die zu einem Umdenkprozess geführt haben. Ja, die haben dann dazu geführt, dass ich hinterfrage, muss ich wirklich 10 Stunden am Tag hier sein? Lassen sich bestimmte Abläufe vielleicht nicht auch automatisieren oder delegieren oder auch ganz streichen aus dem Unternehmen. Ja, es gab da so ein schönes Bild, ja, die 5-Euro-Scheine und die 500-Euro-Scheine. Ich will es kurz plastisch machen. Also eine Person kommt in einen Raum und schmeißt ein Bündel Geldscheine hoch. Da sind 5-Euro-Scheine und 500-Euro-Scheine dabei. Die fallen alle auf den Boden und alle Menschen fangen an, sich danach zu bücken. Es kostet genauso viel Mühe, sich nach einem 5-Euro-Schein zu bücken, wie nach einem 500-Euro-Schein. Aber trotzdem, es gibt in jedem Unternehmen Aufgaben, die eher einem 5-Euro-Schein entsprechen. Und diese zu erledigen, ist halt genauso aufwendig, wie sich nach den großen Scheinen zu bücken. Mhm. Und das ist so ein Bild, das ist bei mir stark hängen geblieben. Und das versuche ich auch nach wie vor Monat für Monat zu überprüfen. Was sind jetzt die 5-Euro-Aufgaben in meinem Unternehmen? Und kann ich die nicht streichen? Kann die nicht jemand anders machen? Das war so ein erster Schritt. Und da ist ziemlich viel passiert bei mir. Also ich habe beispielsweise angefangen, mein E-Mail-Aufkommen von weit über 100 am Tag auf 10 zu reduzieren durch Einsetzen von verschiedenen Filtern, Weiterleitungen und so weiter. Das spart unheimlich viel Zeit. Das kannst du ja.
Ja, klar. Ich kenne das ja auch. Also bei mir landen auch so irgendwas, ja, so manchmal 50, manchmal 100 Mails am Tag. Aber ich kann ja nicht verhindern, dass die Mails kommen. Wie hast du es konkret gemacht?
Doch, einige kann man schon verhindern.
Ja gut, so ein paar Newsletter kann ich abbestellen und alles so, wo ich dann mich so selber eingetragen habe und auch die Möglichkeit habe, mich da wieder auszutragen. Das kann ich machen. Aber das meiste, was bei mir ankommt, ist ja irgendwelcher Spam und der sonst woher kommt.
Ja, mein E-Mail-Client, der ist lernfähig, das ist ganz gut. Mhm. Und ich kriege wirklich wenig Spam-Mails mittlerweile. Mhm. Oder die werden auch relativ sicher im Spam-Ordner abgelegt. Mhm. Das wird von Tag zu Tag auch nach wie vor besser. Dann tatsächlich die Newsletter. Also ja. Wenn du mal in deinem Suchfeld eingibst, unsubscribe, das Wort, was da alles an E-Mails kommt,
ja. Das
ist dann doch eine Menge.
Klar, ja, sind es nur
vielleicht 3, 4, 5 am Tag.
Na gut, aber es sind immer ein paar, ne? Klar.
Und du musst jede E-Mail trotzdem anschauen, bewerten und dann löschen. Und auch das, dieser Prozess kann ja 2, 3 Sekunden dauern.
Auf jeden Fall. Zumindest einmal einen Blick wirft man ja immer drauf, ist es jetzt Spam oder ist es jetzt kein Spam, dass man jetzt nicht irgendwas Falsches löscht automatisch. Aber das ist ja auch noch. Aber gut, das ist jetzt ein Tool gewesen.
Ja.
Okay, da hast du Zeit. Aber das alleine reicht ja noch nicht, um so eine Veränderung in so einem Unternehmen, auch einem kleinen Unternehmen hinzukriegen.
Das stimmt. Ich bin nach wie vor dabei, mich immer zu fragen, welche Aufgabe will ich eigentlich nicht mehr machen? Und um sie nicht mehr zu machen, also das ist immer erstmal ein Aufwand, ja, auch die E-Mails zu sortieren und dafür Systeme einzurichten. Das hat 2 Wochen gedauert. Das ist auch nervig, wenn man sich jetzt jeden Tag hinsetzt und dafür einen Filter und dafür einen Filter. Das ist erstmal Arbeit. Aber jetzt macht das echt Spaß. Und ich weiß nicht, ich bin eigentlich ein eher intuitiver Mensch und die Buchhaltung und Prozesse in unserer Firma waren bisher auch eher intuitiv.
Okay.
Und wenn ich jetzt dabei gehe und mir überlegt habe, vor 2 Wochen, ich will eigentlich keine Rechnung mehr schreiben.
Mhm.
Auch jede Rechnung anzufassen, kostet auch so 10, 15 Minuten. Und das aufs Jahr hochgerechnet, das sind sehr viele Stunden
dann. Ja gut, aber Rechnung schreiben macht man als Unternehmer doch eigentlich gerne, ne?
Warum? Also ich habe dann gerne das Geld auf dem Konto, aber muss ich den Prozess des Rechnungsschreibens wirklich selber machen? Kann ich in der Stunde, die ich da pro Woche spare, nicht vielleicht lieber ein gutes Fachbuch lesen oder einen weiteren Prozess niederschreiben, der mir wiederum Zeit spart. Mhm. Das ist eine dauerhafte Sache, mich dann erstmal hinzuschreiben und einen Prozess zu beschreiben und ganz detailliert für jemanden, der noch nie damit was zu tun hat, sodass der es dann versteht. Das ist ja auch erstmal Arbeit.
Das heißt, du fängst wirklich an, diese Einzelprozesse wirklich komplett einmal ganz haarklein aufzuschreiben, dass du dann jemanden einen Zettel in die Hand drücken kannst und jetzt machst du das jetzt.
Genau,
richtig. Okay.
Das gibt dann auch immer noch mal eine Feedback-Schleife.
Ja, gut, klar.
Selber Dinge im Kopf, die man eigentlich für selbstverständlich erachtet.
Ist ja immer so, ne?
Halt nicht so sind. Aber das finde ich doch sehr hilfreich. Und es ist immer eine Überwindung. Ich setze mich nicht gerne hin und schreibe Dinge auf. Mache ich wirklich nicht so gerne. Aber die Zeit, die man dann oder die ich dann dadurch spare, die schätze ich dann doch wiederum sehr.
Aber ist es dann auch schwierig loszulassen? Weil ich kenne das ja eben auch. Manchmal ist man einfach auch der Meinung, das kann sowieso keiner besser machen als ich.
Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Also man hat das ja auch als Selbstständiger auch eingeübt,
jahrelang, ja, klar.
Ne? Ja, logisch. Dass man alles selber macht und dass man ja auch am besten über die eigenen Prozesse Bescheid weiß. Aber nur weil man meint, dass man es am besten machen kann, heißt das ja noch nicht, dass man es auch wirklich machen muss.
Gut. Okay.
Oder?
Ja, ne? Das ist ganz klar. Ja, sicherlich. Du hast natürlich recht. Wenn ich mir die Stunde mit sinnvolleren Dingen, ich meine, denn auch Rechnung schreiben ist ja nur ein Prozess, ein stupider Prozess, klar.
Im Grunde schon.
Also, weil viele Dinge wiederholen sich ja, das kann man dann auch einfach machen. Na klar, jede Rechnung ist ja eigentlich unterschiedlich, aber trotz alledem hat man ja auch irgendwann die Textbausteine zusammen, die dann irgendwann wieder reinpassen oder so weiter. Genau. Ne?
Ja. Naja.
Okay.
Wollen wir mal noch zweites Bordteil von unserem Labcache einbauen?
Stimmt, ja. Jetzt haben wir schon wieder einen ganzen Teil rum. Was machen wir denn?
Den sage ich jetzt mal.
Ja.
Das. Ja.
Okay, also den ersten hatten wir vorhin schon mal und jetzt haben wir den zweiten, der heißt das.
Okay. Den dritten gibt es am Ende.
Den dritten machen wir dann zum Schluss hin. Okay. Gut, Dann nehmen wir das vielleicht mal so als kleine Brücke. Wir haben jetzt über dein Unternehmen ein bisschen gesprochen. Jetzt gucken wir nochmal, was die Privatperson Daniel Flieger macht. Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, als Unternehmer hängen natürlich auch viel das Private und das Berufliche zusammen. Das hat dich natürlich auch in eine gewisse Krise gebracht. Und diese Veränderungen, die du jetzt im Unternehmen eingeleitet hast, sind ja auch vielleicht nicht ganz freiwillig gewesen.
Ja, was heißt ganz freiwillig? Also doch, grundsätzlich ist ja jede Entscheidung, die man trifft, erstmal.
Ja, gut.
Okay. Aber natürlich von außen durchaus beeinflusst. Also ich bin verheiratet seit 14 Jahren. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hat mir meine Frau sehr, sehr stark den Rücken freigehalten. Ich habe ja auch erzählt, ich habe 3 Kinder. Das heißt, da macht man nicht mal einfach so. So, jetzt bin ich selbstständig und das bedingt schon eine großen Unterstützung. Mhm. Die habe ich auch erfahren von meiner Frau. Ich habe allerdings, ja, will ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Grenze nicht, oder ich habe sie überschritten, ja. Mhm. Ich habe auch erzählt, ich habe alles selber gemacht, ich habe an viele Stunden gearbeitet, jeden Tag, fast jedes Wochenende die Touren selber gemacht. Und das sind natürlich dann Stundensummen, da leiden andere Dinge drunter.
Klar.
Das hat mir am Anfang auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir macht das heute auch noch Spaß. Ich arbeite gerne hier. Aber ich habe darüber andere Dinge, nicht nur Dinge, ich habe auch andere Menschen darüber aus den Augen verloren. Mhm. In erster Linie meine Frau. Und da hat sie im letzten Jahr irgendwann gesagt, das möchte ich nicht mehr. Das kann ich gut verstehen. Also wäre mir an ihrer Stelle auch so gegangen.
Hätte sie auch nicht mit dir zusammen sein wollen in dem Moment. Nee,
das ist richtig, genau. Und habe ich diesen Prozess, anders über das Unternehmen zu denken, quasi parallel begonnen und kann letztendlich jetzt erst zu spät die Früchte davon ernten. Ja, ich bin im Moment so bei 5 bis 6 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Das finde ich ziemlich gut.
Wie viel hast du vorher gearbeitet, so im Schnitt?
Ja, eher so das Doppelte. Also 10 okay. bis 12, es war nicht unüblich. Jetzt bin ich so bei 5 bis 6 und wir als Unternehmen schaffen trotzdem mehr als je zuvor.
Wie kommt das? Also wie schaffen wir mit weniger Zeit Aufwand und du sagst, das Unternehmen wächst, ist ja auch gewachsen in der letzten Zeit.
Ist es, auf jeden Fall. Die 5-Euro-Scheine. 5-Euro-Scheine vielleicht liegen lassen. Wie viel 5-Euro-Scheine muss ich aufheben für einen 500-Euro-Schein? Gelingt nicht immer. Ja,
ja gut, das ist
du normal. Du kennst das sicher auch. Man ist geneigt, oder ich bin geneigt, auch mal zu Dingen ja zu sagen, wo ich eigentlich denke, eigentlich ist es 5-Euro-Schein. Eigentlich dürfte ich es nicht machen. Aber na, es kommen immer wieder die Gewohnheiten hoch. Aber es ist ein...
Ist ja Prozess.
Ne? Ist ein Prozess, exakt, genau. Ja, tatsächlich haben wir ausgemistet bei uns. Wir haben Touren rausgeschmissen, die vielleicht nur 2-mal im Jahr gelaufen sind, wo wir trotzdem, wenn sie gelaufen ist, muss ich es selber machen oder einen Mitarbeiter einarbeiten, was sich aber nicht lohnt, wenn es nur 2-mal im Jahr stattfindet. Es muss der Lagerplatz für vorgehalten werden. Also jedes Produkt, was man drin hat, bindet ja Energie.
Ja, klar.
Wir haben einfach Produkte rausgeschmissen. Wir haben ganz stark entschlackt, ja, viele Dinge wirklich sehr viel spitzer gemacht. Wir haben auch Produkte oder Dienstleistungen rausgenommen aus dem Unternehmen und dafür eigene Marken gegründet, diese Kescherreisen beispielsweise. Eine eigene Seite für gemacht. Wir sind auch gerade dabei, einen eigenen Verantwortlichen dafür zu etablieren. Auch für unser neues Angebot, ein Truck Escape, also ein mobiler Room Escape, haben wir auch einen eigenen Abteilungsleiter sozusagen installiert. Und das alles sind Dinge, wenn ich sie abgegeben habe, wurden meistens sehr viel größere Dinge draus. Ne? Weil ich konnte ja nur einen Teil meiner Energie da rein investieren. Andere können 100% da rein investieren. Da wird dann auch plötzlich viel mehr draus. Und deswegen kann ich jetzt sagen, ich mache weniger. Wir als Unternehmen machen aber mehr. Ein bisschen fokussiert, nein, nicht ein bisschen, sehr viel fokussierter, ja. Sehr viel strukturierter. Ja, und nun bin ich halt da, dass ich sagen kann, ich schaffe das, was ich schaffen will, in weniger Zeit. Kann jetzt meine Frau, ja, hat sie jetzt im Moment gerade nichts davon. Hätte ich vielleicht 3 Jahre eher anfangen sollen mit dem Prozess.
Ja. Ja gut, das ist natürlich immer auch eine schwierige Entscheidung, das auch loszulassen. Und wenn sich so ein Unternehmen immer noch in der Entwicklung, im Aufbau befindet, ist das natürlich auch ein schwieriger Prozess. Was machst du jetzt mit der freien Zeit? Also was ist für dich dann so Entspannung? Gehst du in deiner Freizeit auch noch geocachen?
Ja, aber selten.
Okay.
Aber nicht, ich sag mal, ausgewählter. Mhm. Ich muss heute nicht mehr jeden Geocache machen, aber ich kann heute für einen interessanten Geocache auch mal einen Tag oder ein Wochenende woanders hinfahren. Mhm. Hätte ich früher vielleicht nicht gemacht, weil dann hätte ich ja nur einen interessanten Geocache geschafft und nicht mehr 30 in der gleichen Zeit. Ja, ich war süchtig. Ich gebe es zu. Ich war abhängig.
Geocache-abhängig.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Suchtfaktoren. Also ich gehe halt anders geocachen. Mhm. Manchmal vergesse ich den danach auch online zu loggen. Manchmal finde ich den auch nicht am Ende und es war trotzdem ein schöner Tag. Ja, du hast es schon angesprochen, tatsächlich ist für mich Freizeit auch immer irgendwie in Bewegung. Also irgendwie an den Strand legen ist nicht ganz das, was meinem Naturell entspricht. Ich war jetzt am Wochenende auf einer Klettertour mit meinen Kindern im Allgäu. Ich mache mal eine Wanderung, schlafe mal im Wald, mache eine Fahrradtour. Also es darf gerne immer was in Bewegung sein, gerne auch allein. Da komme ich besonders gut auf neue Gedanken. Das macht viel Freude. Ansonsten, ja, ich betätige mich sportlich auch recht viel und lese sehr, sehr viel mehr.
Ist das auch das mehr Lesen jetzt so ein Prozess, der jetzt damit reingegangen ist?
Anders lesen. Ich habe früher auch schon viel gelesen, aber eher Romane.
Ja. Ja.
Jetzt sind es eigentlich mehr Fachbücher. Also nur ein Fachbuch pro Woche und noch ein, zwei Hörbücher dazu.
Schon mal ein guter Schnitt.
Das ist ein guter Schnitt. Das macht auch unheimlich viel Spaß. Da kommen natürlich auch immer wieder neue Gedanken und Impulse dazu, die dann auch ins Unternehmen fließen.
Wie motivierst du dich jeden Tag? Also musst du dich motivieren, um zur Arbeit zu gehen, deinen Job zu machen?
Das muss ich nicht. Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Meine Arbeit macht mir echt unheimlich viel Spaß. Also du kannst dich ja hier umgucken, das ist wie ein Spielplatz.
Ja, das würde ich jetzt auch. Das ist auch mehr, irgendwie sieht das irgendwie auch mal wie eine Hobbywerkstatt, als das nach dem Arbeitsplatz aussieht hier eigentlich.
Ja, das ist so.
Obwohl es aufgeräumt. Das letzte Mal, als ich hier war, sah es noch ganz anders aus.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben auch hier entschlacken, Dinge rausschmeißen, weil alles, was hier rumliegt, bindet Energie. Ne? Das ist ja letztendlich auch so.
Genau.
Und ich gehe wirklich gern zur Arbeit. Also man muss mich nicht zur Arbeit prügeln. Man muss mir auch nicht sagen, so, da musst du jetzt hin. Es ist halt eher andersrum. Also, dass ich
okay. Da muss man dich dann hier wieder wegprügeln, ja?
Das nun auch nicht. Also doch, ich bin gerne hier, aber ich denke tatsächlich viel über die Arbeit nach. Und das mache ich auch gern. Das belastet mich nicht. Das macht mir wirklich sehr viel Freude.
Ja, das ist gut. Du hast eben gesagt, du liest sehr viel. Wenn ich jetzt sagen würde, du kannst ein einziges Buch, nur ein einziges empfehlen, welches wäre das und worum geht's?
Es wäre die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ist eins der ersten Fach- oder Business-Bücher, die ich in diesem Prozess gelesen habe. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Es geht um einen Mann, um den Autoren selber, der ein Unternehmen betreibt und lediglich 4 Präsenzstunden pro Woche hat. Und das hat er geschafft durch auch ganz viele Automatisierungsprozesse. Das ist nicht mein Ziel. Also 4 Stunden ist nicht mein Ziel, aber es ist eine interessante Richtung.
Ist das die Inspiration jetzt für das, wie du das Unternehmen jetzt verändert hast?
Ja, ein großer Teil davon. Ich habe das auch schon ein drittes Mal jetzt gehört. Ich würde es auch immer mal wieder, wenn ich dazu neige, jetzt doch länger zu bleiben oder wenn ich am Ende der Woche feststelle, das war jetzt aber doch wieder mehr als die üblichen oder die angestrebten 5 bis 6 Stunden pro Tag, dann höre ich mir das immer mal wieder an, einfach um zu hören, es ist möglich. Mhm. Es ist theoretisch möglich und es ist auch offensichtlich praktisch möglich.
Also du bist ja selber dann der lebende Beweis, dass es funktioniert ja auch dann, ne?
Ja.
Also nicht die 4-Stunden-Woche, aber den 4-Stunden-Tag wäre es dann ja mal oder 5-Stunden-Tag.
Genau, das ist doch auch schon sehr erstrebenswert.
Absolut.
Ja, das wäre schon ein Buch, das, wenn ich nur dieses eine empfehlen dürfte, dann das. Aber da spielen natürlich auch andere Dinge rein. Also Richard Branson beispielsweise, der hat ja, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen? 350?
Ja, irgendwie so
also untergrößen. Ziemlich viele. Ja, ja. Und der sagt letztendlich auch, wenn du willst, dass ein Unternehmen läuft, geh raus. Ja. Also, weil nur so können Mitarbeiter in Verantwortung kommen und Mitarbeiter Dinge übernehmen, die sonst nicht gehen. Also man findet diese Prozesse doch immer wiederkehrend.
Wenn man sich mit dieser Literatur der modernen Unternehmensführung auseinandersetzt, wird man ja immer wieder Parallelen ja finden.
Exakt.
Okay. Gut, ich glaube, wir kommen so auf die Zielgerade unseres kleinen Interviews. Dann fehlt noch der dritte Teil von deinem Geocache.
Genau. Alles.
Alles. Alles ist also das Das dritte Teilwort.
Genau, man muss sie dann einfach zusammensetzen, in einem durchschreiben, ohne Leerzeichen, ohne Bindestrich. Und dann hat man den Lösungscode für unseren Labcache-Podcaching.
Labcache-Podcaching, ja, spannend, haben wir auch noch nicht gehabt. Wir werden das entsprechend alles auf der Webseite auf businessimpulse.net unter der entsprechenden Folge, das wird wahrscheinlich die Folge 13 sein, mit Daniel Flieger, entsprechend alles verlinken. Daniel, die letzte Frage, die ich immer allen meinen Gästen stelle, was ist dein Business-Impuls an unsere Zuhörer?
Mein Impuls wäre, dass ich glaube, dass man nur, wenn man das macht, was einem wirklich Freude macht, wenn man wirklich seine Leidenschaft auch lebt, auch im Beruf, nur dann wirklich erfolgreich sein kann. Und das wäre quasi meine Empfehlung, dass jeder, der irgendwo tätig ist, schaut, ob er in das, was er tut, seine Leidenschaft reinbringen kann oder die vielleicht auch zum Beruf machen kann. Ich glaube, nur dann können auch andere Leute die Begeisterung spüren, die man selbst erlebt.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Man merkt dir deine Begeisterung für dein Hobby, für deinen Beruf ja letztendlich auch an.
Dankeschön.
Dann sage ich auch vielen Dank für das Interview. Wir sind gut durch, sind schon wieder ungefähr bei 30 Minuten hingekommen, ist dann doch eine ganze Menge geworden. Ich sage einfach nur nochmal, alle Informationen, alle Links und insbesondere natürlich zu unserem Cache findet man natürlich in den Shownotes auf www.businessimpulse.net. Und ja, ich freue mich natürlich immer über Bewertungen und kurze Rezensionen auf iTunes, denn das ist so der Lohn der Podcaster. Vielen Dank, Daniel.
Danke, Carsten.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.